Geheimdienstprovokateure, Wahlmanipulation, Antifa-Propaganda, Angriff auf die Demokratie, fahrlässig, Verhütungsspritze von Pfizer führt zu Hirntumoren und kontrovers klar, konservativ, Gerald Groß auf der CPAC in Budapest im Interview des Tages. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wie gefährdet ist Europas Demokratie? Diese Frage stellen sich längst nicht mehr nur Oppositionelle angesichts der Internetzensur, politisierter Justiz und möglicher Wahlmanipulationen. In dieser Woche häuften sich die Ereignisse, die Anlass zur Sorge geben, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Noch ist nichts bewiesen, doch möglicherweise steht Deutschland vor einem Geheimdienstskandal ungeahnten Ausmaßes. Seit Dienstag ist bekannt, der Brandenburger Verfassungsschutz betreibt 287 Fake-Accounts im Internet, also gefälschte Profile und Identitäten in sozialen Netzwerken. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor. Bereits zuvor war der Einsatz solcher falscher Identitäten durch die Verfassungsschutzbehörden in Berlin, Sachsen und Thüringen bekannt geworden. Doch die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet, zumindest in Potsdam. Was genau tun diese virtuellen Agenten? Die AfD befürchtet, dass der Geheimdienst nicht nur beobachtet, sondern gezielt Provokationen in sozialen Netzwerken lanciert hat. Der Abgeordnete Fabian Jank vermutet, die Bürger sollen offenbar nicht erfahren, dass sich hinter vermeintlich rechten Hetzern in Wirklichkeit staatlich bezahlte Agenten verbergen. Auch der brandenburgische AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Berndt zeigt sich entsetzt über den massiven Einsatz von verdeckten Online-Agenten. Im Gespräch mit Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens vermutet er, was jetzt bekannt wurde, ist womöglich nur die Spitze des Eisbergs.
Wir hatten ja heute im Landtag unsere Pressekonferenz und da hat mein Kollege Fabian Jank über die Antwort auf eine kleine Anfrage berichtet. Wir haben nämlich auch angefragt, wie ist denn das mit dem Verfassungsschutz und diesen informellen Agenten oder wie die heißen. Also diese Pseudo-Identitäten, mit denen der Verfassungsschutz ins Internet geht, in soziale Medien geht. Und die wollten erst nicht beantworten, haben wir mit dem Anwaltsschreiben gedroht und jetzt haben sie wenigstens die Zahl genannt. In Brandenburg gibt es 287 solcher virtuellen Agenten. Ich glaube, das ist die Formulierung. Virtuelle Agenten. 287. Und wenn man das mal hochrechnet, Brandenburg hat 3% der Bevölkerung Deutschlands. Wenn man das jetzt also mal 33 rechnet, kommen wir auf fast 10.000 virtuelle Agenten in Deutschland, die in den sozialen Medien sind. Die versuchen, die Leute zu Straftaten zu animieren und dann das zum Vorwand zu nehmen, um die sozialen Medien weiter zu beobachten. Ob das jetzt 287 Personen sind oder ob das dann 90 Personen sind, von denen jeder drei solche Fake-Accounts betreibt, das kann ich nicht sagen. Aber jeder von uns und jeder Zuschauer muss das immer im Blick haben. Da können Leute, und da halten sich Leute im Netz auf, die sich anbiedern, anwanzen und sagen, ist doch ganz schlimm, was der Maaßen macht und was der Haldenwang macht und was die Merkel und die Faeser und alle machen. Und versuchen, erstmal reinzukommen in Gruppen, um da Informationen zu bekommen. Versuchen auch, Äußerungen zu sammeln, gegen die man strafrechtlich vorgehen kann. Das ist wirklich das Mieseste und Hinterletzte.
Unklar bleibt auch, inwieweit Geheimdienste mithilfe falscher Profile gezielt Wahlen beeinflussen. Immerhin gibt es Hinweise, dass der französische Nachrichtendienst in die Präsidentschaftswahl in Rumänien eingegriffen haben könnte. Oft ziehen bei solchen Operationen jedoch NGOs, also sogenannte Nichtregierungsorganisationen, im Hintergrund die Fäden. So möglicherweise auch aktuell in Polen. Die angebliche Nichtregierungsorganisation Estratos Digital mit Sitz in Wien soll versucht haben, die Präsidentschaftswahl in Polen zu beeinflussen. Das behaupten mehrere Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Daran heißt es, die Organisation habe hinter rund 100.000 Euro an angeblich illegaler politischer Werbung auf Facebook gestanden. Geschaltet seit dem 10. April 2025 zugunsten des pro-westlichen Kandidaten Rafał Trzaskowski. Welche polnische NGO konkret beteiligt gewesen sein soll, bleibt in dem Schreiben offen. Die Verfasser vermuten jedoch, dass sie über das Netzwerk des US-Spekulanten George Soros unterstützt wurde. Estrados Digital selbst wird demnach von Akteuren aus dem Umfeld der US-Demokraten gefördert und war bereits an einer Kampagne gegen den ungarischen Premier Viktor Orban beteiligt. Erst Rumänien, jetzt Polen. Auch mit Blick auf die Auszählung der Bundestagswahl in Deutschland gab es immer wieder Kritik und offene Fragen. Doch rückt nun vielleicht sogar eine Abstimmung ins Visier von NGOs, die gar nicht in einem EU-Land stattfindet? Bleibt die Schweiz ein neutrales Land? Über diese Schicksalsfrage werden die Eidgenossen bald an der Urne entscheiden. Hintergrund ist eine Volksinitiative, die eine dauerhafte Verankerung der Neutralität in der Verfassung fordert. Doch der Außenpolitische Ausschuss des Ständerats, also der kleineren Kammer des Parlaments, hat das Anliegen in dieser Woche abgelehnt. Liegt damit die Entscheidung nun beim Volk? Die Hintergründe erläutert auf 1-Korrespondent Stefan Töni.
Für die bewaffnete Neutralität ist die Schweiz weltweit bekannt. Doch davon ist seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nur noch sehr wenig geblieben. Die Schweiz hat in diesem Monat das 16. Sanktionspaket der EU ohne Vorbehalte direkt übernommen. Russland und seine verbündeten Staaten betrachten die Schweiz deshalb auch nicht mehr als neutralen Vermittler, sondern als einen Zudiener der NATO. Moskau selbst hat die Schweiz deswegen bereits auch auf eine Liste feindlicher Staaten gesetzt. Als Reaktion auf diesen gefährlichen Kurs der Schweizer Politik formierte sich die Neutralitätsinitiative. Diese fordert, dass im Fall einer Annahme durch das Volk ein weitgehendes Verbot von Sanktionen und eine Verpflichtung zur staatlichen Neutralität in die Verfassung geschrieben werden würde. Die Kommission des Ständerats empfiehlt nun, dass das Vorhaben abzulehnen sei und folgt damit auch der Empfehlung des Bundesrats, der Gleiches bereits im letzten November verlautbarte. Die Begründung lautet, dass die Regierung dadurch keinen Verhandlungsspielraum in der Außenpolitik mehr hätte. Die Befürworter hingegen wollen eine konsequente Wahrung der Neutralität und pochen darauf, dass die Schweiz international zu allen Staaten gute Beziehungen unterhalten und im Konfliktfall als neutraler Vermittler auftreten soll, statt für fremde Interessen wie die EU oder Amerika gegen die eigenen Interessen zu handeln. Die Neutralität selbst ist ein Erbe aus Zeiten, als sich unsere Nachbarländer noch immer wieder gegenseitig in kriegerischen Auseinandersetzungen befanden. Aber heute ist die Schweiz mit der EU von einem verbündeten Staatenblock umschlossen und eine neutrale Position ohne fremde Einflussnahme zu behaupten, wird immer schwieriger. Allerdings hätte die Schweiz auch in dieser Ausgangslage eigene Druckmittel und Anreize, um sich gegenüber der EU durchzusetzen. Die etablierte Politik verzichtet schlicht darauf. Die Neutralitätsinitiative wird zur Abstimmung kommen und die Schweizer werden darüber an der Urne entscheiden können. Ein Termin ist noch nicht fixiert. Die entscheidende Frage wird sein, ob die Grundinteressen des Volkes bei der Politik Gehör finden oder die globalistische Einflussnahme der Schweiz weiter einen Schweizer EU- oder sogar einen NATO-Beitritt durch die Hintertür vorantreiben werden. Pläne dafür gibt es zur Genüge. Deswegen dürfte auch für die Organisationsverbände und Parteien der Initiative klar sein, dass eine Abstimmung die Neutralität auch im Fall einer Annahme nicht garantiert, sondern nur das wachsame Auge und der Einsatz von Schweizer Bürgern für ihre Heimat selbst.
Die Beauftragten der Bundesregierung stehen immer wieder in der Kritik, vor allem wegen ihrer mangelnden demokratischen Legitimation. Denn sie sind nicht gewählt, sondern ernannte Lobbyisten in Ministerien, ausgestattet mit Budgets und teils erheblichem Einfluss auf politische Entscheidungen. Doch was bedeutet es, wenn ein solches Amt mit einer Person besetzt wird, deren Haltung zu politischer Gewalt umstritten ist? Die Ernennung der neuen Queerbeauftragten der deutschen Bundesregierung sorgt für Diskussionen. Am Mittwoch berief das Bundeskabinett die SPD-Politikerin Sophie Koch in das Amt. Beobachter zeigten sich irritiert, denn die 31-jährige Landtagsabgeordnete aus Sachsen steht wegen früherer Äußerungen in der Kritik. So veröffentlichte Koch auf ihrem Facebook-Profil eine Grafik mit dem Slogan »Antifaschismus ist Handarbeit«. Diese Formulierung gilt vielfach als Sympathiebekundung für linksextreme Gruppierungen, insbesondere für die sogenannte Hammerbande, eine gewaltbereite Antifa-Gruppe, die bei Angriffen politische Gegner teilweise schwer verletzte. Auch ihr Verständnis von parlamentarischem Umgang wurde bereits in der Vergangenheit in Frage gestellt. Als Landtagskandidatin erklärte Koch 2019 wörtlich über AfD-Abgeordnete: Ich sag diesen Leuten nicht Hallo, ich gebe denen nicht die Hand, ich gehe denen aus dem Weg, weil es einfach scheiß Nazis sind. Am heutigen Donnerstag wurde in Budapest die diesjährige CPAC Ungarn eröffnet, der europäische Ableger der US-amerikanischen Conservative Political Action Conference. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto »Das Zeitalter der Patrioten ist da«. Zum Auftakt sprachen unter anderem Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und Österreichs Wahlsieger Herbert Kickl. Vor Ort in Budapest ist auf 1 Korrespondent Philipp Huemer.
Die CPAC in Budapest in Ungarn, das ist jener Ort, wo sich die europäischen Rechtsparteien und die amerikanischen Konservativen die Klinke in die Hand geben und ihre Vernetzung vorantreiben. Bereits zum 4. Mal findet sie hier statt, unter der Schirmherrschaft von Viktor Orban. Doch dieses Jahr ist es anders. Das sagen alle, mit denen wir hier bereits gesprochen haben. Denn dieses Jahr ist sie größer, dynamischer und hat wesentlich mehr politisches Gewicht als die bisherigen drei Veranstaltungen. Warum? Das liegt zum einen wohl an der Präsidentschaft von Donald Trump, die hier von jenseits des Atlantiks hinüberschwappt, wo man auch merkt, hier ist eine Stimmung der Zuversicht, des Sieges, der Gewissheit. Liegt aber andererseits auch daran, dass viele jener Rechtsparteien, die hier heute vertreten sind, in ihren eigenen Ländern mittlerweile führend sind. Das fängt an bei der FPÖ, das geht über die AfD, die auch erstmals vertreten ist. Und das zieht sich auch durch die anderen Länder wie Polen, Italien, Frankreich, die hier heute vertreten sind. Und ein ganz besonderes Merkmal, ich habe schon angesprochen, ist eben der Umstand, dass auch zahlreiche AfD-Vertreter heute hier vor Ort sind, sich austauschen, sich vernetzen und morgen Alice Weidel ganz offiziell eine Rede halten wird. Und damit ist die Unklarheit, wie Viktor Orban und die Patrioten Europas, seine Fraktion auf EU-Ebene, zur AfD steht, zu Alice Weidel steht, beantwortet. Sie wurde aufgenommen in diese Allianz und man steht jetzt Schulter an Schulter. Das hat Viktor Orban auch in seiner Antrittsrede heute klargemacht. Die Highlights des heutigen Tages, das war die Rede von Herbert Kickl, der erstmals hier live vor Ort war, und auch die Rede des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico, die hier beide mit großer Begeisterung aufgenommen wurden. Morgen geht es weiter mit zahlreichen politischen Schwergewichtern. Auf 1 ist für Sie exklusiv vor Ort und wird Sie laufend über die Ereignisse am Laufenden halten.
Die Rede von Herbert Kickl von der FPÖ wurde auf der CPAC in Budapest begeistert aufgenommen. Auf 1 konnte ihn im Anschluss als einziges Medium für ein kurzes Interview gewinnen. Hören Sie selbst, welche Botschaft Kickl aus Budapest sendet.
Ganz kurz nur die Bedeutung dieser Veranstaltung aus Ihrer Sicht heute.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich Patrioten international vernetzen als Gegengewicht gegen diesen linken Wahnsinn, gegen diesen zerstörerischen Zeitgeist. Ich glaube, Veranstaltungen wie diese sind in der Wahrnehmung unserer Gegner die Höchststrafe. Und wenn das der Effekt ist, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Gerl Groß hat im Interview von einer konservativ-patriotischen Internationalen gesprochen. Würden Sie das auch so nennen?
Ja, man kann das durchaus so nennen. Ich würde von einem, oder ich würde vielleicht mehr von einem Verbund, von einer Phalanx der Patrioten sprechen, weil das Wort Internationale dann doch einigermaßen vorbelastet ist. Das überlassen wir dann denen, die mit diesem Vokabel schon sehr, sehr zerstörerisch gewirkt haben.
Abschließende Frage. Ihre Botschaft aus Budapest nach Österreich?
Na, wir stehen auch europaweit am Beginn einer großen Befreiungswelle. Das ist ja nicht so, dass da nicht noch viel Luft nach oben wäre. Und ich sehe, wir nehmen erst richtig Schwung auf. Das lässt sich nicht bremsen durch strukturelle Bemühungen, durch strukturelle Gewalt, die man gegen patriotische Parteien zum Einsatz bringt. Die Menschen merken, wer auf ihrer Seite ist. Ungarn ist ein starkes Zeichen dafür, ein Symbol dieses Widerstandsgeistes. Und von Ungarn ausgehend ist eigentlich die Botschaft jetzt hinaus nach Europa, legt euch nicht mit uns an, ihr werdet es auf jeden Fall den Kürzeren ziehen.
Herzlichen Dank. Danke.
Und auch die vollständige Rede von Herbert Kickl sehen Sie bei uns unter www.auf1.tv. Was die CPAC für Deutschland und Österreich bedeutet, darüber hat Philipp Huemer mit dem Publizisten Gerald Groß im heutigen Interview des Tages gesprochen. Später mehr darüber in diesen Nachrichten. Die Systemmedien berichten unterdessen kaum oder nur verzerrt und tendenziös über die CPAC. Auf 1 ermöglicht ihnen stattdessen einen ungeschönten, objektiven Einblick in die Konferenz in Budapest und durchbricht damit die Schweigespirale des Establishments. Genau diese Berichterstattung fürchten die Mächtigen, deshalb versuchen sie auf 1 auch finanziell zu zerstören. Doch sie können das verhindern. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende per Kreditkarte oder PayPal oder einem Einkauf im Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Pfizers hormonelle Verhütungsspritze Depo-Provera steht massiv in der Kritik. Eine groß angelegte Studie der französischen Arzneimittelbehörde ANSM zeigt, Frauen, die das Präparat länger als ein Jahr anwenden, haben ein 6-mal höheres Risiko an Hirntumoren zu erkranken. Diese Tumore können durch ihr Wachstum Gehirn und Nerven erheblich schädigen. Weltweit läuft nun eine Klagewelle gegen Pfizer an. Der Vorwurf, der Pharmakonzern habe von dem Risiko gewusst, Frauen jedoch nicht ausreichend gewarnt. Französische und britische Behörden fordern inzwischen verpflichtende Warnhinweise. In den USA haben nun rund 400 Frauen eine Sammelklage eingereicht. In Großbritannien sind hunderte weitere Klagen angekündigt. Die Verhütungsspritze kann auch zu weiteren Nebenwirkungen führen, wie Knochendichteverlust, Blutgerinnsel, Zyklusstörungen sowie ein erhöhtes Risiko für Brust- und Gebärmutterhalskrebs. In Deutschland, Österreich und der Schweiz darf das Mittel daher nur in Ausnahmefällen verordnet werden. Besonders erschütternd, bei einer britischen 18-Jährigen kam es bereits nach der ersten Injektion zu 20 epileptischen Anfällen. Ihre Ärztin, Dr. Anne Henderson, macht dafür die enthaltenen Steroidhormone verantwortlich. Diese könnten etwa Gehirn und zentrales Nervensystem massiv beeinflussen. Die Verschreibung des Mittels grenze, so Henderson, wörtlich an medizinische Fahrlässigkeit. Und wir kommen zum heutigen Interview des Tages. Er ist bekannt, streitbar und definitiv nichts für zarte Gemüter. Gerald Groß, einer der prominentesten und kontroversesten Politinfluencer im deutschen Sprachraum. Auf 1 hat ihn heute auf der CPAC in Budapest getroffen. Im Interview spricht er über die Bedeutung der konservativen Konferenz, insbesondere für Deutschland und Österreich.
Herzlich willkommen hier aus Ungarn, aus Budapest von der CPAC-Konferenz. Hier neben mir steht ein den Österreichern und Deutschen sicherlich bekannter Mann, nämlich Gerald Groß. Herr Groß, was führt Sie hier heute nach Budapest?
Naja, das CPAC-Meeting ist mittlerweile seit Jahren ein Hochamt freiheitlicher, konservativer, bürgerlicher Politiker geworden. Begonnen hat es mit Ronald Reagan, der diese Konferenz in Washington im Jänner abgehalten hat. Viktor Orban, würde ich sagen, hat es für Europa gekapert mit Matt Schlepp, mit dem CPAC-Chef aus den USA. Und es ist ein Vernetzungstreffen bürgerlicher, patriotischer, konservativer Politiker und Parteien auf einem sehr hohen Niveau. Wir dürfen nicht vergessen, eine Reihe von amtierenden Regierungschefs, Staatschefs, ehemaligen Staatschefs, Premierministerin Vereinigtes Königreich, Liz Truss, Robert Fico, Viktor Orban selbst, André Babiš, erfolgreichen konservativen Politikern, Herbert Kickl Österreich, stimmenstärkste Kraft. Also da ist ein Gewicht hier, und zwar das sind politische Schwergewichte ihrer Länder hier, die etwas machen, was das linke progressive Spektrum vor 60, 70 Jahren mit der sogenannten Idee der sozialistischen Internationale sehr gut gepflegt hat. Und nun gibt es eine konservative Internationale mit den Amerikanern, mit den Israelis, der Sohn von Bibi Netanyahu, Cher Netanyahu, mit den Ungarn, den Slowaken, mit den Amerikanern, mit den Briten, mit den Franzosen, alle hier und setzen hier einen Gegenpunkt. Und der Gegenpunkt lautet, gute konservative Werte in die Gegenwart und in die Moderne übersetzen, das Schlechte, was passiert ist, abschütteln, größtmögliche Freiheit den Menschen im Inneren geben, größtmögliche Sicherheit dem Kontinent nach außen geben. Das ist, glaube ich, die Leitlinie, die hier alle bewegt. Das ist der sogenannte gemeinsame Nenner. Und es ist schön, dass aus dieser CPEC-Geschichte der letzten Jahre, und ich war beim ersten CPEC-Meeting hier, es ist, glaube ich, mein viertes oder fünftes, eine große Parteienfamilie geworden ist, wo man sich nach 3-4 Jahren schon gut kennt, sich begrüßt, einmal im Jahr trifft und dann auf vielen Reisen, im Dezember in den USA, in Italien, in Ungarn selbst oder in Deutschland, sich dann immer wieder trifft, sich vernetzt, sich gegenseitig hilft und voneinander lernt.
Sie haben ja schon gesagt, Sie waren von Anbeginn dabei. Seit 2022 finden hier in Budapest diese Treffen statt. Wie unterscheidet sich denn das Treffen dieses Jahr, vielleicht auch durch die Präsidentschaft von Donald Trump, im Vergleich zu denen im Vorjahr? Gibt es da überhaupt einen Unterschied und wenn ja, wie fällt der aus?
Naja, das CPEC-Meeting wird immer größer. Das heißt, die erste CPEC-Veranstaltung, an die ich mich erinnern kann, war im kleinen Kongresszentrum. Der Bau ist einem Walfisch ähnlich, einem modernen an der Donau. Da haben vielleicht 500, 600 Leute hineingepasst. Nun ist es der Internationale Kongresscenter Budapest, einige tausend Menschen. Begonnen hat es 2022, ich habe keinen Überblick mehr.
Ich habe es vorhin kurz recherchiert.
Ja, gut so, dass Sie das tun, Sie sind ja auch Journalist. Begonnen hat es mit 20, 25 hochkarätigen Speakern. Jetzt hast du 50, 60, 70 hochkarätige Speaker. Es wird immer größer, es wird immer vernetzter. Und man sieht, Viktor Orban hatte hier wirklich eine ganz großartige Idee, mit den Amerikanern gemeinsam das zu tun. Weil Sie sagen, hat sich es unter der US-Präsidentschaft von Donald Trump verändert? Ja. Es ist heute erstmalig eine Delegation der AfD hier. Das war in den letzten Jahren denkunmöglich. Und ich glaube, die USA haben dieses Eis, dass die etablierten deutschen Parteien gegenüber der AfD Vulgo Brandmauer gebaut haben, eingerissen. Die AfD ist hier vollkommen akzeptiert, ist ein Teil dieser Veranstaltung, ist vertreten, hochrangig vertreten, Beatrix von Storch, Alice Weidel. So, und wer geglaubt hat, das Spiel zu spielen, das wir in den letzten zwei Jahrzehnten immer erlebt haben, beispielsweise in Österreich, nein, man kann mit Jörg Haider nicht zusammenarbeiten. Er ist ein internationales Schmuddelkind. Sanktionen, erinnern wir uns, 2000. Dieses Spiel, das die Linken über 25 Jahre getrieben haben, um einen Keil in die Bürgerliche hineinzutreiben, das geht nicht mehr. Wenn morgen Herbert Kickl Bundeskanzler von Österreich ist, dann hat er mehr internationale Kontakte, tragfähigere Kontakte in der internationalen Vernetzung, zu amtierenden Staatschefs, zu mächtigen politischen Gruppierungen ihrer Länder, als es beispielsweise Sebastian Kurz jemals hatte. Das heißt, das ist auch ein Verdienst von Viktor Orban, von Fidesz, von den amerikanischen Republikanern, die hier dieses Spiel, das in Europa getrieben worden ist, um die baut man einen Cordon Sanitaire, bei denen streift man nicht an, das ist endgültig aufgebrochen.
Sie haben vorhin das Schlagwort verwendet, einer konservativen, patriotischen, internationalen, wo man so ein bisschen 50, 60 Jahre auch hinterherhinkt, sozusagen der Gegenseite, den Linken. Welche Möglichkeiten eröffnen sich denn dieser Internationalen jetzt in den kommenden Jahren oder auch Jahrzehnten? Was glauben Sie, wird diese Internationale auch tatsächlich in Europa erreichen können?
Man hilft sich gegenseitig. Wir sehen, dass die AfD in Deutschland massiv ausgegrenzt wird. Der Staatsapparat gegen einen politischen Mitbewerber in Stellung gebracht wird. Und wir sehen, wie in einer Gegenreaktion, in einer offensiven Gegenreaktion alle anderen Ministerpräsidenten, Regierungschefs sich hier zusammenfinden und sagen, so nicht, liebes Deutschland.
Das heißt, diese Veranstaltung ist auch ein Signal nach Deutschland, glauben Sie?
Ja, selbstverständlich. Alles Weil tritt morgen auf. Natürlich, es ist ein Signal an Österreich. Es ist ein Signal an Österreich und Viktor Orban hat es heute gesagt. Wie Viktor Orban Herbert Kickl begrüßt hat, ich hoffe, Sie haben das mitverfolgt, dann hat er einen großen Applaus bekommen für die Begrüßung von Herbert Kickl und die Darstellung auch der Politik in Wien. Das ist ein Signal nach Österreich. Freunde, die alte Masche von Sozialdemokraten und ÖVP, man kann mit der FPÖ, weil internationale Ächtung, das stimmt nicht mehr. Und das sehen immer mehr Menschen und dank ihres Mediums und vieler anderer 100 Medien gehen die Bilder heute um die Welt, wo man sieht, wie eng die freundschaftlichen Kontakte, die Banden zwischen Konservativen, Bürgerlichen und das Spektrum ist breit. Liz Truss ist etwas anderes als Nigel Farage. Und trotzdem war vor zwei Jahren Nigel Farage hier. Und hier hat Nigel Farage und Liz Truss beide Platz. Oder Boris Johnson. Und hier hat die Fidesz genauso Platz wie die FPÖ mit der Parteienfamilie Patrioten für Europa, die Europäischen, die ECR, mit den Polen in Vertretung oder die neue Fraktion rund um die AfD. Das heißt, auch das alte Standesdünkel innerhalb der konservativen Kräfte, die ja bekanntermaßen dafür sind, auch in einem Großmaß an Neid gegenüber sich gegenseitig zu beäugen, auch das gibt es nicht mehr. Und man sieht auch von der Stimmung, und ich führe sehr viele Gespräche, ich nutze das für Gespräche, ich fahre ja nicht auf eine Gulasch nach Budapest, sondern ich muss ein bisschen was arbeiten auch, nutze das für Gespräche und ich erkenne, wie sich die Stimmung dreht.
Jetzt formiert sich hier eine konservativ-patriotische Internationale, gleichzeitig erhöht die EU ja auch den Druck durch Zensur, durch Repression, sowohl auf EU-Ebene als auch in den einzelnen Staaten. Sie haben schon die Ausgrenzung der AfD jetzt durch die Einstufung des Verfassungsschutzes noch einmal verschärft angesprochen. Wie wird denn dieser Kampf zwischen den Patrioten auf der einen und den Globalisten auf der anderen Seite, so wie es ja hier auch in einem der Vortragstitel steht, wie wird sich der zuspitzen aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 Jahren und auf was müssen wir uns darauf vorbereiten?
Die Patrioten müssen sich auf eines vorbereiten, intellektuell redlich zu bleiben. Patrioten sind keine Idioten. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, geschlossen mit einem Höchstmaß an Disziplin, Eigenegoismen hintanstellend an einem Strang ziehen, dann werden wir dieses Match eindrucksvoll gewinnen und da brauchen wir nicht einmal mehr 5 Jahre. Das ist die Grundvoraussetzung. Das heißt, auch wir haben unsere Hausaufgaben zu machen. Als Konservative, als Freiheitliche, als Liberale, Rechtsliberale, wie du es auch immer betiteln willst, das Kind hat ja viele Namen. Wenn uns das gelingt, dann gewinnen wir das Match. Heute, der heutige Tag, diese Veranstaltung zeigt mir, die Bereitschaft zusammenstehen über alle Repressalien und versuchten Drohungen hinweg ist vorhanden. Das ist ein Gegenpol zu Zelensky, zu Ursula von der Leyen, zu Herrn Weber, zu Herrn Merz und Herrn Macron. Jenen, die diesen Kontinent die letzten Jahre an die Wand fahren. Das ist ein Gegenpol zu Angela Merkel, die es zugelassen hat, dass dieser Kontinent in 10 Jahren 9,3 Millionen Menschen transkontinental unkontrolliert größtenteils zuwandern ließ, das am Ende die Identität zerstört, unsere Freiheit, unsere körperliche Unversehrtheit und unsere demokratischen Systeme. Die sogenannten vornehmen Demokraten greifen zu Mitteln des Faschismus, um politische Mitbewerber in der Demokratie zu bekämpfen. Allein die heutigen Äußerungen legen diese Heuchelei, diese Doppelzüngigkeit, diese Standards, Doppelstandards offen. Das ist gut so und das werden wir weiter tun, jeder auf seiner Stelle. Ich in meinen medialen Auftritten als ehemaliger Politiker, als Influencer, als Kommentator, als Autor, Sie als Journalist, der Politiker im Parlament und der Viktor Orban in der Regierung und die anderen in den EU-Ministerräten werden wir das Stück für Stück aufbrechen.
Herr Groß, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
Danke.
Unglaubliches leistete übrigens eine Kollegin aus New York, denn bei der Nachrichtenmoderatorin Olivia Jackwith war die Fruchtblase geplatzt, mitten in der Live-Sendung. Doch sie beschloss, die Sendung durchzuziehen und moderierte noch ganze 3 Stunden weiter. Unterdessen kontrollierte ihre Co-Moderatorin die Dauer und Intervalle ihrer Wehen. Mittlerweile gibt es übrigens bereits frohe Baby-News, denn die Moderatorin hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.